Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf 5 Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
Ja, ich sitze hier auf gepackten Koffern, weil ich gleich Richtung Berlin zur Superbuff starte, die ja morgen beginnt. Aber bei dir sieht es eigentlich eher so aus, als würdest du verreisen.
Du, das ist
bei dir fliegen die Klamotten im Hintergrund rum.
Ich habe auch gerade gedacht, so, eigentlich hätte ich mir die Mühe machen können und diese Hose, die da hinten über meinem Blofeld hängt, mal wegräumen. Aber das Problem ist, es liegt eine Katze auf mir. Ich kann nicht aufstehen.
Alle meckern an meinem Sound rum, aber wie es bei dir im Bild aussieht, ne, da sagt keiner was.
Das stimmt eigentlich. Das hat nicht den Vorteil, wenn du reiner Podcast-Zuhörer bist, dann siehst du das halt nicht. Im Video, ey, ich würde dir völlig zustimmen. Es ist gerade, also hier ist wirklich gerade nicht feierlich. Und es ist auch gut, dass die wichtigsten Teile nicht in der Kamera zu sehen sind, weil da wird halt der ganze Kram hingeschoben. Es ist wirklich gerade eine Katastrophe, ohne Witz.
Einfach außerhalb des Bildschirms.
Ja, ja.
Also das ist der Kameraradius.
Ne? Zum Glück ist das ein reiner Arbeitsraum, wo auch nur ich drin bin, aber das heißt, ich bin der Einzige, der mit klarkommen muss, aber ja, es ist mal dringend aufräumen angesagt. Das Problem ist, es ist halt ein Kommandounternehmen von 2 bis 3 Tagen und die habe ich gerade nicht.
Ja, bei dir ist das eigentlich ein Vorteil, weil bei mir kommen gerade oft Kommentare über meinen schlechten Ton auf YouTube, aber wenn ihr den YouTube-Ton so schlecht findet, dann hört einfach den Podcast auf den bekannten Streaming-Portalen, weil dort gibt der Herr Kollege sich ganz, ganz viel Mühe, um unseren Ton nochmal frisch aufzupolieren.
Das ist nett, dass du das sagst, aber wir geloben natürlich Besserung und kümmern uns darum.
Genau. Jo, und jetzt würde ich sagen, legen wir einfach los. Ne?
Machen wir das.
Mit sehr gutem Ton.
Yes.
Studiosofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 232. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich spreche mit dem Tonpolierer Klaus Beetz.
Und ich mit dem temporären Neuberliner Marc Bohn.
Ja, genau. Berlin ist ja eigentlich gar nicht so meine Stadt gewesen, nee, am Anfang. Und dann irgendwann fing ich an, die Stadt zu mögen. Nur als ich beim letzten Mal da war, hatten wir auch eine sehr, sehr komische Begegnung im Parkhaus. Wir haben unser Auto gesucht und haben öfter auf diesen Knopf gedrückt, sodass es piepst und so und man sieht, wo es steht. Hat sich irgendjemand so völlig drüber aufgeregt und so, was macht ihr da? So voll angemotzt. Ja,
ich sag mal, es gibt solche und solche Leute, ne?
Genau, naja. Wir sprechen heute nicht, Gott sei Dank nicht berlinerisch, sondern wir sprechen über Top-Sound-Design-Tools zur Klanggestaltung. Also wir haben in letzter Zeit, also vor allem ich habe sehr, sehr viele Klang-Tools entdeckt. Vor allem richtig coole Effektgeschichten, wo wir einfach dachten, hey, wir stellen die Sachen mal vor und Klaus ist ja sowieso so ein Synth-Nerd, Sounddesign-Nerd. Ich glaube, du bist auch Sounddesigner, schimpfst du dich, ne?
Ja, ist einer meiner Aufgaben.
Bin ich mal gespannt, wie gut du über deine Arbeit reden kannst.
Das, sag mal so, das ganze Thema ist ja ein sehr komplexes und als du mit der Idee ankamst, das passt ja sehr gut zum Thema Superbooth, habe ich so ein bisschen innerlich gezuckt, weil es ist ja wirklich sehr, sehr schwierig, das aufzudröseln, weil Sounddesign ist ein Begriff, der umfasst halt so vieles. Ne?
Total.
Was heißt das denn eigentlich? Also wenn du jetzt beispielsweise Patches für Plugins oder halt für Hardware machst, das ist ein Aspekt des Sounddesigns. Das ist ja so einer der Teile, die ich gerne mache. Oder eben, du designst Samples. Also für Libraries, für Produktion und so weiter und so fort. Oder du hast halt irgendwie, keine Ahnung, du hast eine Filmvertonung, du musst Custom Sounds dafür entwickeln, das ist auch Sounddesign. In der Musikproduktion Sounddesign, einfach, dass du halt gewisse Signature Sounds dafür entwickelst. Alles ist Sounddesign und das ist im Endeffekt ja auch das Tolle daran. Es ist so breit gestreut und es gibt eigentlich sehr wenig Regeln. Und
total.
Deshalb ist es ganz schwierig für mich gewesen, überhaupt da was Greifbares zu finden, wo man sagen kann, okay, darüber könnte man jetzt reden, aber ich habe mich so ein bisschen fokussiert. Und gucken wir einfach mal, wie wir da durchkommen.
Und am Schluss sprechen wir natürlich auch noch mal ein bisschen über die Superbooth.
Genau.
Ich stelle euch meine Must-Visits vor, beziehungsweise die Hersteller, die ich auch auf jeden Fall besuchen werde, die zu meinen Favoriten zählen.
Mhm.
Aber jetzt würde ich sagen, Legen wir mal los, ne?
Legen wir mal los, genau. Wir haben es so ein bisschen aufgedröselt, glaube ich, in einerseits Klangerstellung und Klangbearbeitung, nenne ich es mal grob. Und dein Teil ist, glaube ich, mehr so die Klangbearbeitung. Also du hast Material und du bearbeitest das weiter, verfeinerst das, machst was ganz Neues daraus. Und bei mir ist es dann eher so, ich erstelle aus irgendwas Material.
Genau, ja, so grob. Ungefähr, also ich meine, wir haben ja schon über sehr, sehr viele Sounddesign-Tools hier gesprochen. Genau. Retro Color und so, das sind ja alles Tools, die gängig sind. Aber ich habe mal geguckt, was es so Neueres gibt, damit wir nicht immer über dieselben Sachen hier sprechen.
Ja.
Genau, da bin ich drauf auf ein Plugin aufmerksam geworden. Als erstes, das nennt sich Things Texture, VST. Bin ich darauf aufmerksam geworden, weil unsere lieben Freunde vom Beat Magazin gerade eine kostenlose Version des Plugins im Heft haben. Habe ich mir dann nochmal gedownloadet und ein bisschen so rumgespielt, weil ich gerade an so einer Synthwave-Nummer arbeite und mir fehlte da noch so ein bisschen so dieser Glamour, sage ich jetzt einfach mal, ne? So dieser Schimmer, den man so in den 80s-Sounds so wiederfindet. Und das, ja, Things Texture ist ein Granular-Reverb-Plugin von Audio Things. Sie sagen, ja, es wäre speziell für Drone-Sounds, für atmosphärische Soundscapes und experimentelle Klänge, ganz viele schwere Worte hier am Morgen, um eine ganz ungewohnte Zeit.
Ja.
Genau, man hat halt so einen Pitch-Shifting-Modus, man kann einfach ein bisschen mehr Granular-Reverb rein- und rausdrehen und du hast so einen Mid-Side-Modus, wo du so ein bisschen stereomäßig was bearbeiten kannst. Ganz genau weiß man auch gar nicht, was da passiert. Das ist so ein bisschen so One-Knob-mäßig. Kostet normalerweise 19 Euro, aber muss ich sagen, arbeitet zwar sehr subtil auf den Sachen, die ich jetzt getestet habe, aber es ist für mich wirklich mal eine gute Alternative zu Retro Color oder zu meinem Step FX aus Logic, um einfach mal eine andere Klangfarbe reinzubringen und mal andere Plugins zu benutzen, als immer nur dieselben. Und ich meine, für 19 Euro ist es eigentlich wirklich ein No-Brainer. Und wer ein Beat hat, weil er sich das Beat-Magazin kauft, ich glaube, es ist Ausgabe 233, Ausgabe 6, 2025. Genau, ist dann so ein Gratis-Code dabei. Kann man sich auch mal gönnen.
Mhm. Ja, sehr, sehr gut. Bist du ein Fan allgemein von Granular-Tools?
Es gehe tatsächlich. Also ich finde die Technik geil.
Mhm.
Ich komme aber nicht damit klar. Es ist mir zu komplex irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht, ich kann es ja nicht erklären. Aber ich habe hier auch so ein Sonicware Ambient Sound, warte mal. Texture Lab, der hat auch so eine Granular-Funktion. Oh ja, das ist kompliziert irgendwie. Ich weiß nicht.
Ich mag es total.
Vielleicht bin ich so blöd, das zu bedienen.
Nee, gar nicht. Also es kommt ja auch immer ein bisschen auf den Ansatz an. Also ich finde, das Schöne daran ist, es klingt immer irgendwie direkt geil. Also man kann nicht so viel falsch daran einstellen, sondern es ist eher so, in welche Richtung möchtest du das Ganze entwickeln. Also es ist jetzt nicht beispielsweise wie FM-Synthese, wo ja, das kann halt auch ganz schnell fies klingen oder sagen wir mal so sehr, sehr kantig. Aber ich mag halt dieses sehr lang, weich, breite, was man halt machst im Endeffekt aus allem, kannst einen Teppich machen. Und je nachdem, wie das dann umgesetzt ist, finde ich das sehr, sehr schön. Das ist ja auch irgendwie so ein Trend geworden seit ein paar Jahren, dass irgendwie überall ist ein bisschen Granularzeugs drin. Und das mag ich sehr gerne.
Ja, also ich mag es auch, nur ich bin selber bei der Erstellung noch nicht so weit gekommen mit meinem Sonicware. Ich hatte mir den auch extra gekauft, wegen dieser Granulargeschichte. Ja, aber das ist schon auch ein Thema, die ganzen Geräte, da muss man sich ja schon auch reinfuchsen.
Ja. Ne?
Und diese ganzen, die arbeiten ja halt alle unterschiedlich. Bei dem Plugin oder bei den vielen Plugins ist ja einfach, bei vielen ist es ja so ein bisschen randommäßig auch. Ne?
Genau, richtig. Ist ja auch eine Funktion einfach, dass du guckst, wo nimmst du das Material für die einzelnen Grains dann her aus dem Original-Sample.
Genau, dann.
So.
Jo, was hast du denn dabei?
Genau, also bei mir geht es jetzt mal sowohl in der Hardware- als auch Software-Kombination. Beim Sounddesign ist immer so ein bisschen die Frage, wo hole ich meine Inspiration her? Also wenn ich von was komplett Neuem erstellen will, bin ich eher der Software-Typ, bin ich eher der Hardware-Typ? Bei mir persönlich ist es eher die Hardware, aber auch die Software so. Und das, was ich als nächstes vorstelle, habe ich schon öfters darüber gesprochen, gibt es aber in beiden Varianten. Und zwar den Korg Mod Wave. Den gibt es sowohl als Hardware als auch von Korg selber als Softwareversion. Die Hardware gibt es in zwei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Einmal mit Keyboard oder einmal als Modulversion mit 19 Zoll Ohren. Kann man also überall hinschrauben. Kostet jeweils so plus minus um die 700 Euro rum, was also für einen Hardware-Synthesizer ein echt feiner Preis ist. Es ist zwar größtenteils ein Plastikgerät, ist jetzt gut verarbeitet, aber ist jetzt auch nicht irgendwie absolut High-End. Das macht aber nichts, also ist alles fein da dran. Und 700 Euro ist, finde ich, für das, was das Gerät leistet, ein Kampfpreis. Das Plugin liegt bei, ich glaube, empfohlener Verkaufspreis ist 199, was schon relativ hoch angesetzt ist. Also da kann man ja mal gucken, ob es ab und zu mal einen Sale gibt. Aber die Leistung ist halt das, was interessant ist. Und es ist ein Wavetable-Synthesizer, der aber wirklich schon sehr, sehr tief geht. Also eigentlich das, was man so an Software-Tools mittlerweile an Wavetable-Synthesizern kennt, das kann der ModWave halt auch als Hardware beziehungsweise dann in seiner Software-Version leisten. Zwei Oszillatoren und hat die Möglichkeit, entweder pro Oszillator eine Wavetable reinzuladen oder zwei Wavetables, zwischen denen man blenden kann. Oder auch noch als Alternative, der hat ein paar Gigabyte an Sample-Material drin, falls man das noch benutzen will. Und hat dann verschiedenste Möglichkeiten, die Wavetable, die ja sonst im Endeffekt dadurch interessant ist, dass man eine Wavetable durchfährt, also dass sich die Wellenform verändert, diese wiederum aber auf verschiedenste Art und Weisen zu verformen. Und das ist allein schon auf Oszillatorebene, sind da so krasse Veränderungen möglich. Das ist auch soundmäßig echt teilweise richtig brachial. Dann geht es in eine Filtersektion, wo es diverseste Emulationen von Korg-Klassikern gibt, also ein Filter aus dem Polysix, aus dem MS-20. Sehr komplexe Filtermodelle teilweise auch mit so Custom-Formen drin. Zur Modulation gibt es ekelhaft viele Möglichkeiten in dem Synthesizer. 5 LFOs, 4 Envelopes, ein Chaos-Physics-Modul, was halt total wild ist. Das ist da ist im Endeffekt so eine Physiksimulation dahinter. Wer die Chaos-Pads von Korg kennt, er hat so eine grobe Ahnung, das ist nicht nur ein XY-Controller, sondern man kann da wie so einen Ball anstoßen, der rollt dann auf so einem virtuellen Feld hin und her und dann kann man verschiedene physikalische Eigenschaften sagen, irgendwie, da ist ein Loch in der Mitte und dann rollt dieser Ball halt in dieses Loch rein und erzeugt halt kontinuierlich Modulationsdaten, mit denen man irgendwas erzeugen kann. Dann gibt es so verschiedene Modifier da drin. Es gibt eine sehr ordentliche FX-Sektion, die stammt, glaube ich, müsste aus dem Kronos sein, wo halt ein echt schöner Hall drin ist, ziemlich brachial zupackende Verzerrer, Kompressoren und alles Mögliche ist dabei. Also allgemein, es ist ein Synth, der sehr, sehr brutal sein kann, würde ich sagen. Er ist halt rein digital, 64 Stimmen, glaube ich, in der aktuellen Version, also kann auch richtig was ausgeben und für den Preis halt wirklich unglaublich viele Möglichkeiten. Das ist ein tolles Tool, um einfach wildestes Zeug daraus zu generieren. Also ist eine dicke Empfehlung.
Okay.
Ah ja, und voll Stereo übrigens. Ganz, ganz wichtig. Was ich merkwürdig finde, dass das viele digitale Synthesizer heute immer noch nicht haben, dass die im Signalweg komplett Stereo sind.
Ja, das finde ich auch echt krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich immer wieder überrascht, welche Synthesizer doch dann nur in Mono arbeiten.
Genau. Und erst, wenn du am Ende noch im Effektblock, keine Ahnung, den Chorus reindrehst, dann ist er Stereo. Auf einmal. Ja. Und vorher ist alles komplett Mono.
Ja, das finde ich auch echt mega strange, dass das heute noch gibt.
Ja, bei Analog, klar kann ich es verstehen, kostet natürlich alles extra Bauteile und sowas, aber im Digitalbereich kostet es mehr Rechenleistung. Und die hast du zum Glück im ModWave mehr als genug, weil wie gesagt, ich glaube, es sind 64 Stimmen in der aktuellen Version. Also da ist auch mal, dass nicht geknausert wurde, so wie in vielen anderen Geräten, wo es dann doch nur 8 Stimmen sind. Ich mir dachte, wir waren früher mal Ende der 90er bei 128 Stimmen an den Geräten. Ja.
Wann kam der raus?
Der ist jetzt, wie alt ist denn der? Boah, ich würde sagen 3 oder 4 Jahre. Der kam kürzlich nochmal in einer MK2-Version raus, wo einfach die Hardware ein bisschen abgedatet wurde. Es war keine neue Funktionalität, sondern einfach alles wurde ein bisschen schöner gemacht. Und es kam eben die Modulversion jetzt noch auf der, ich glaube, es war auf der NAMM letzten Jahres raus, wo dann eben halt ja, das Keyboard abgesägt wurde und du kannst das Ganze, da ist ein Ständer drin, dann kannst du das Ding halt kippen vor dir, also wirklich schön ausrichten oder eben halt ins Rack reinhängen. Also schön, dass Korg mal wieder auch 19 Zoll Geräte macht.
Okay. Bist du durch?
Nein, eine Sache fällt mir tatsächlich ein, gut, dass du sagst. Bei der Hardware-Version ist tatsächlich noch ein Editor mit dabei, was ja auch selten ist. Ein Editor, der ist zwar kein Plugin, sondern eine Standalone-Version, aber du kannst die Hardware komplett am Rechner fernsteuern. Und okay. Dann gibt es ja wiederum noch die Plugin-Version, also wo die Klangerzeugung auch komplett im Rechner ist. Die ist natürlich patch-kompatibel mit der Hardware.
Gibt es ja auch regelmäßig dann Updates für das Gerät oder wie sieht das aus?
Die haben viel gemacht tatsächlich, ja. Also ja, die haben viel gepflegt, nicht bergeweise an Features hinzugefügt, so wie man es zum Beispiel früher vom Access Virus kannte, aber es sind ein paar Kleinigkeiten verbessert worden und so. Und also das ist jetzt nicht so wie bei einer sehr anderen großen Synthesizer-Firma, die mit R anfängt, wo dann teilweise Geräte einmal abgedatet werden und dann plötzlich vergessen werden. Da hat sich zwar auch was verbessert, aber ja.
Okay, cool. Muss ich mir doch mal angucken. Ich weiß nie, was ich so von Korg halten soll. Ich weiß es nicht. Das ist für mich irgendwie so...
Ich weiß genau, was du meinst. Also bei den großen Firmen finde ich, ist Korg, das war auch lange Zeit für mich so, die flogen so ein bisschen unterm Radar, obwohl sie es überhaupt nicht müssten, weil sie sind ja riesig groß im Endeffekt in dem Bereich. Die haben so eine ganz eigene Soundästhetik, finde ich. Die sind nicht so dieses breit, warm, umschmeichelnde Roland-Sound, sondern das ist mehr so, mehr mittig, mehr ein bisschen...
Mehr quickig.
Ja, ein bisschen bissiger auch. Aber die haben gerade, finde ich, in den letzten Jahren sehr viel neues Zeug und cooles Zeug vor allen Dingen entwickelt, was halt so, es ist nicht immer, wir wärmen die gleiche Suppe nochmal neu auf, sondern sind schon einige neue Entwicklungen dabei. Der Modwave ist eine davon. Und gerade in dieser Bauform gab es dann eben auch noch ein paar andere Geräte, den Op 6, den Wave State, den jetzt ganz neu, den Monopoly, nee, nicht der Multipoly heißt der neue, Monopoly ist der alte. Multipoly, und da haben sie wirklich eine feine Plattform gemacht.
Okay, cool. Ich habe als nächstes dabei ein Tape Loop und zwar von Battery Operated, heißt die Brand. Beziehungsweise ich würde eigentlich sagen die Werkstatt. Mhm. Die bauen modifizierte Kassettenrekorder. Also da gibt es einmal so ein tragbares Kassettendeck, also ich sage jetzt mal Walkman, ohne Klappe. Und es ist zusätzlich, also der ist zusätzlich modifiziert mit einem Tape Speed. Also das heißt, man kann quasi die Bandgeschwindigkeit verändern, was schon ziemlich, ziemlich cool ist. Und da habe ich schon viele Sounds einfach drauf aufgenommen und dann den Sound durch andere Effekte gejagt und dann mit dem Tape Speed rumgespielt. Genau, und das macht schon echt sehr, sehr viel Spaß. Und zusätzlich habe ich mir eine Kassette gekauft. Also es gibt so ein Starter-Kit von Battery Operated auf Etsy für $150. Da ist dabei einmal dieser Player, also dieser Walkman nenne ich ihn jetzt einfach mal. Und es ist eine DIY-Tape-Loop-Kassette dabei. Das heißt, also es ist eine Hülle dabei, es ist ein Band dabei, um sich einfach selber einen Loop zu bauen. Also Tape-Loop halt zu bauen, was ziemlich, ziemlich cool ist. Also ich mache noch ein bisschen Werbung für meinen Kanal, also the.pilot.luna. Da habe ich ja auch mal einen Tape Loop gebaut. Dann sieht man, wie man sowas baut oder selber das Band auseinanderschneidet, zusammenklebt. Und ich habe auch das Loop so gemacht, dass es aus der Kassette quasi den Loop so gemacht, dass er aus der Kassette rausläuft. Halt um noch andere Sachen rum, die außen stehen, sieht man da ganz viele im Moment, ne, auf Instagram und so, wenn man da so rumguckt. Und dann habe ich aber mir noch eine Kassette von Battery Operated gekauft. Die nennt sich Wackelkopf. Da sind, glaube ich, 5 oder 6 Spulen drin. Und da läuft ein Band in Endlosschleife drin rum. Und an einer Stelle ist die Kassette aber offen. Und man kann dann quasi mit der Hand so auf eine oder mit dem Finger auf eine Spule tippen und das Band so anhalten.
Ach, geil.
Und das ist richtig cool. Also das macht wirklich verdammt viel Spaß. Also die heißt Wackelkopf, witzigerweise. Also auch im Englischen. Die Produktbezeichnung ist Wackelkopf. Finde ich mega witzig, hat man eigentlich so einen abgefahrenen Lo-Fi-Sound. Ich habe jetzt neulich, und dann mit dem Tape-Speed kann man dann auch noch rumspielen und das gibt halt wirklich sehr, sehr, ja, ich sag mal, exklusive Sounds. Ne? Also das sind dann wirklich Unikate, die du dort schraubst. Und das macht, ist cool. Mhm. So. Genau, das war's von mir. Hattest du noch dabei?
Ja, ich schaue mal gerade hier in die Kommentare rein. Lubimus schreibt, man könnte diese Mono-Sachen in Stereo umwandeln oder auf zwei Kanäle verteilen. Das geht auch. Ja, jein. Also nur wenn du was von Mono in Stereo umwandelst oder auf zwei Kanäle verteilst, hast du ja kein Stereo, sondern du hast dann ja immer noch zweimal Mono, was in der Summe auch nur ein Monosignal ist. Das heißt, du müsstest also den anderen Kanal mit irgendeinem Tool bearbeiten, dass er unterschiedlich ist, auf möglichst andere Art und Weise, damit der Stereo-Effekt größer ist. Und bei einem Stereo-Synthesizer hattest du den Vorteil, dass du beispielsweise sagen kannst, ich panne mir den einen Oszillator nach links, den anderen nach rechts. Und dadurch, dass beispielsweise beide nicht auf einem synchronen Zeitpunkt starten und du ihnen vielleicht auch noch eine leicht andere Wellenform gibst und sie auch noch gegeneinander verstimmst, hast du halt ein Signal, was so unterschiedlich ist, dass der Stereo-Effekt umso größer ist und du am Ende wahrscheinlich gar keinen Effekt im Sinne von einem Chorus brauchst, der das Ganze verbreitert. Also du hast eigentlich einen viel stärkeren Stereo-Effekt. Und du kannst natürlich noch schöne Sachen machen wie Panning-Spielereien oder sonst alles Mögliche.
Ja, ich mache das momentan mit meinen Mono-Synths, dass ich quasi aus meiner Session MIDI rausgebe und dann die MIDI-Sachen einfach öfter, also in den Synth jage. Und dann mehrmals einfach recorde mit unterschiedlichen Sounds. Unter anderem so beim Bass funktioniert ja ganz gut dieses Detuning, so nur ein paar Cent. Und dann links-rechts gelegt und dann noch einen irgendwie sehr, sehr aggressiven Bass in die Mitte. Dann hast du schon Wumms.
Dann hast du Wumms, ja, das stimmt.
Vor allem mit so Model 15 von Behringer funktioniert das echt gut.
Ja.
Auch.
Oliver D. schreibt noch, moin, ich bin ein Kind der 80er. Damals gab es neben Korg natürlich auch den DX7. Sorry, Stimme gerade weg. Wie empfindet ihr Yamaha gegenüber Roland? Ich finde die Yamaha-Sachen sehr, sehr geil. Ich habe zum Beispiel noch so einen alten CSX-X neben mir stehen, von Ende der 90er. Ich finde, was Yamaha aktuell macht, ist so ein bisschen, die verkaufen sich ein bisschen schlecht. Also die sind nicht so präsent und das finde ich ganz merkwürdig. Also jetzt zum Beispiel gerade mit der neuen Montage M-Serie, die jetzt so gutes Jahr bis anderthalb alt ist und die einige sehr spannende Features mitgebracht hat. Ich würde die wirklich super gerne mal testen. Also rein vom Lesen her, dass sie beispielsweise halt die komplette komplexe Synth-Version nochmal als Plugin rausgebracht haben in die Software rein, finde ich ein super Feature. Aber ich finde, Yamaha taucht überhaupt nicht mehr richtig auf. Also
ich habe das Gefühl, die haben sich also die fokussieren sich gerade auf diesen Home- und E-Piano-Bereich.
Ja.
Als auch so Arranger-Keyboard-mäßig. Ne?
Ja, da sind die auch mit Abstand die Nummer eins. Und irgendwie so im Synth-Bereich, die machen ganz tolles Zeug, aber es kommt halt nur sehr selten was. Und ich finde, es wird halt nicht wirklich beworben. Es verschwindet alles so ein bisschen. Und das ist sehr, sehr schade, weil was jetzt die reine Qualität angeht, stehen die an ja nichts nach. Ganz im Gegenteil, Bauqualität und sowas immer vom Allerfeinsten bei Yamaha.
Ah. Ja, also ich glaube, das Letzte, was ich mitbekommen habe, war dieses Zack-Track.
Das war mal wieder was
Neues. Das hatten wir mal auf der NAMM irgendwie getestet, oder? Das ist aber schon ein paar Jahre her.
Ja, das ist ja immer irgendwie so, ab und zu kommen die mal auf eine bekloppte Idee. Ich meine, kann sich vielleicht noch vor vielen Jahren an dieses Tenorion erinnern. Dieses Blinketeil.
Und weiß ich gerade nicht mehr.
Weißt du, wo die mal so was ganz Innovatives gemacht haben? Ich habe irgendwie so das Gefühl, so ab und zu dürfen die mal bei Yamaha. Und dann rasten die alle aus. Und ansonsten ist es halt echt so sehr nüchtern. Aber dafür auch gleichzeitig halt irgendwie super funktional und solide. Das ist so mein Take daran.
Ja.
Aber ja, ich bin halt tolle Geräte.
Ich bin halt einfach voll der Roland-Nerd. Also so, also was heißt Nerd? Aber für mich sind so Jupiter 8, Juno 106, sind so bei mir die Kings irgendwie. Yamaha DX7 finde ich natürlich auch cool. Ich überlege tatsächlich mal so ein Juno 106 oder ein DX7 auch zu besorgen. Mhm. Ich kenne noch ein paar Leute, die haben sowas im Keller stehen. Mal gucken.
Also tolle Geräte bei Roland. Das Einzige, was mich wirklich dabei Roland stört, ist, dass sie halt diese alte Suppe wirklich jedes Jahr neu aufkochen. In irgendeiner Form.
Ja, das
Form.
Stimmt.
Und sie gehen nicht hin und sagen, wir bauen die originale Hardware einfach nochmal 1:1 nach. Das trauen sie sich nicht. Und das finde ich ganz merkwürdig. Das ist immer
das macht
irgendwie,
eine andere Brand.
Das macht eine andere Brand. Von daher, an der Stelle habe ich auch absolut kein Mitleid, ne? Weil Roland könnte das ja machen. Sie machen, die Softwareversionen von denen sind ja auch echt gut, das muss man ja sagen. Ne?
Ja.
Aber trotzdem, es ist, wenn, die sind halt die Meister in ihre eigenen Sachen immer wieder neu rausbringen.
Ja, ich meine, ich habe ja diesen JU06A, also Juno 106, Juno 60 Nachbau. Also ist ja von Roland selber die Weiterentwicklung, Nachbau, je nachdem, wie man es definieren möchte. bin da mega happy mit. Ist halt fummelig zu bedienen, aber die Sounds, die sind schon genial.
Ja.
Und der Arpeggio ist halt auch super.
Sehr feiner also Klang.
Mega geil.
Jo, so, gehen wir weiter im Text, ne?
Du bist schon wieder dran.
Bei mir steht als nächstes auf dem Plan die Plattform von Waldorf, die mit dem Quantum anfing und dann so auf den Namen Iridium schwenkte. Ist auch zeitlich jetzt gerade ein ganz guter Punkt, weil Waldorf hat angekündigt, dass der Quantum MK2, also im Endeffekt das Flaggschiff davon, jetzt aus dem Programm genommen wird. Ist natürlich ein absolutes Schlachtschiff. Ich glaube, der aktuelle Preis ist weit jenseits der 4.000 Euro. Also da gibt es deutlich günstigere Modelle, wobei günstig halt auch immer noch so eine Sache ist. Also die Einstiegsversion in diese Plattform, dazu muss man sagen, die Plattform, das sind halt, die Hardware ist dann ein bisschen limitierter. Also was beim Quantum natürlich, das ist die 1er-Version hier, das ist das große Keyboard mit natürlich ganz vielen Controls. Das Herz da drin ist immer gleich, abgesehen von Analogfiltern. Nur halt die Bedienung ist dann eben eine andere. Das kleinste ist der Iridium Core und da sind wir, glaube ich, immer noch bei einem Einstiegspreis von 1.500 Euro. Da würde ich dann eher schon zum normalen Iridium, der liegt bei 1,9 gehen. Der hat halt viel, viel mehr Bedienelemente und ist deshalb etwas schöner zu bedienen, aber es ist natürlich preislich immer noch eine Ansage. Was kriegen wir denn dafür geboten? Das ist eine Plattform, die hat so ziemlich alle Klangarten in sich vereint. Also du hast 3 Oszillatoren pro Stimme. Und du kannst für jeden Oszillator bestimmen, was bist du denn jetzt für eine Syntheseart. Und da haben wir insgesamt 5 verschiedene zur Auswahl, nämlich so ganz normal virtuell analog. Wir haben Wavetable-Synthese, wir haben granulares Sampling, aber auch normales Sample-Playback. Wir haben so ein Resonator-Modul, was halt so ein bisschen Physical Modeling ist. Und wir haben, Kernel haben sie es da genannt, es ist FM-Synthese quasi in aufgebohrt. So, und das dann halt pro Stimme mal 3. Und eben, wie gesagt, du kannst sagen, ja, Oszillator 1 soll Sample Playback sein, aber das ist auch nicht nur ein Sample, sondern da werden Multisamples unterstützt. Also du kannst im Endeffekt auch ein Piano da reinsamplen, richtig aufwendig. Auf dem 2. Oszillator, keine Ahnung, mache ich mir ein Wavetable drauf, auf den 3. packe ich mir irgendwas FM-mäßiges. Und das wird dann gleichzeitig getriggert mit bis zu 16 Stimmen. Dahinter kommt dann eine üppige Filtersektion, auch mit vielen Waldorf-eigenen Emulationen. Modulationsmäßig ist einiges am Start. Wir haben 6 Envelopes, wir haben 6 LFOs, wir haben noch so einen Komplexmodulator und einiges an anderem Zeug. Und ja, da kann man sich komplett austoben. Dahinter ist noch eine große Effektsektion. Die finde ich persönlich nicht ganz so schön, wie sie bei ModWave ist. Also beispielsweise der Reverb klingt nicht so nice. Und ja, es ist irgendwie so ein bisschen, es wirkt ein bisschen outdated, aber auch nicht schlecht. Man merkt halt da bei Korg, da war einfach der Kronos quasi so als Lieferant für große Effektsimulationen. Da konnte man den Code einfach schön übernehmen. Und es ist halt eine Plattform, die ist super hands-on und wird auch immer noch weiter gepflegt und entwickelt. Da kommen immer mal wieder neue Updates mit neuen Funktionen raus. Also da hängt sich Waldorf rein. Ich hoffe, sie machen jetzt da irgendwas noch vielleicht mal in Software. Das wäre auch schön. Oder eben noch eine andere Bauform. Mal gucken. Aber es ist halt echt, egal welche Art von Klangerzeugung du so haben willst, du kannst schon fast sagen, ja, sie ist da in irgendeiner Version drin. Der einzige große Nachteil, würde ich sagen, ist, du hast keine Möglichkeit, dass die Oszillatoren miteinander interagieren. Also du kannst nicht sagen, zum Beispiel, ich lade mir ein Sample rein und das benutze ich als Modulationsmaterial für, keine Ahnung, mein Wavetable oder irgendwie sowas. Also die sind im Endeffekt so ein bisschen abgeschottete Systeme und laufen dann halt audiomäßig erst im Mixer bzw. der Filtersektion zusammen. Aber ansonsten kannst du dich da halt echt komplett austoben.
Okay, cool. Soll ich weitermachen?
Gerne.
Als nächstes habe ich ein Effektpedal dabei, was wahrscheinlich viele Gitarristen kennen, also Strymon Cloudburst. Also viele kennen von Strymon wahrscheinlich den Blue Sky oder Big Sky. Auch sehr, sehr coole Effektpedale, Reverb vor allem Dingen. Und Strymon Cloudburst ist auch ein Reverb-Effekt-Pedal, was wirklich auch besondere Ambient- und atmosphärische Sounds bietet. Also es hat halt die Möglichkeit, wirklich so Ensemble-Effekte dazu zu schalten. Also es gibt quasi, ich muss mal kurz gucken, wie nennen die das? Man hat halt die Möglichkeit, ein Ensemble, also wirklich ein Streicher-Ensemble dazu zu schalten, im Mezzo-Piano- und Forte-Modus. Und das ist wirklich richtig, richtig cool. Ich habe da mal ein bisschen mit rumgespielt mit dieser Tetris-Melodie. Vom Gameboy habe ich aufgenommen auf Tape und habe das dann quasi da durchgejagt. Und das klingt schon wirklich richtig gut. Also wenn man dann da den Mix hochdreht und hört, wie langsam das Streicherorchester da einsetzt und dann eigentlich nur noch aus Streichern besteht, das ist schon echt sehr, sehr gut gemacht. Also es ist ja so ein kleines blaues Kästchen, also kleines blaues Effektpedal in einem Himmelblau. Also es sieht auch wirklich unfassbar cool aus. Ich weiß nicht, kennst du es? Hast du es vor dir?
Nee, ne? Ich habe es gerade nicht vor mir. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich es mal gesehen habe, weil ich fand die Strime-Sachen immer alle super schön und ich möchte mir da gerne auch irgendwann mal was von gönnen, weil ich mache es mal gerade parallel auf.
Ja, und da ist das Coole, weil wir gerade drüber gesprochen haben, man hat da die Möglichkeit, Mono to Mono, Mono to Stereo oder halt auch Stereo to Stereo zu switchen. Mhm. Also hinten mit einem kleinen Schalter. Es hat einen Expression-Pedal-Eingang über TRS, es hat True Stereo In und Out und es hat einfach auch eine vollständige MIDI-Implementierung. Also man kann quasi alle
sehr geil
Parameter über die DAW steuern. Genau, man kann bis zu 300 MIDI-Presets abspeichern und es hat halt einen USB-C-Anschluss für Firmware-Updates und halt eben auch die MIDI-Verbindung.
Mhm.
Genau, also es ist schon ziemlich cool.
Es ist aber ein echt schöner Blauton, ne?
Ja, der ist mega. Sieht auch einfach super aus. Ja. Also in den Videos, die ich da mache, es sieht mega aus und es klingt wirklich richtig, richtig gut. Kostenmäßig liegen wir da bei 277 Euro.
Mhm.
Ja, es ist für Gitarristen gedacht, aber man kann es auch wirklich sehr, sehr gut zweckentfremden für Ambient Sounds mit Synths. Also kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen.
Cool.
Coole Brand.
Ja. So, yo. Jetzt gehen wir mal weg von den Synthesizern und ja, wo kriegen wir denn sonst
noch
sonst?
Sorry, ich muss noch ganz kurze Ergänzung. Gestern, also wirklich original gestern, nachdem ich das hier zusammengeschrieben habe, kam das Plugin raus.
Ja, perfekt, was für ein Timing.
Also es gibt jetzt das Plugin für 99 Euro.
Mhm.
Also Cloudburst als Plugin.
Sehr cool. Und ich habe mal den Big Sky getestet als Plugin. Ich fand den schon sehr, sehr schön gemacht.
Ja, da gibt's ja noch zwei andere Brands, bei denen, da komme ich ja gleich noch dazu, bei denen die Pedale halt komplett digital sind und unglaublich teuer und die halt keine Plugin-Version daraus machen.
Mhm.
Ich finde es auf der einen Seite cool. Ich habe nur Sorge, dass sie irgendwann auf die Idee kommen, es doch zu machen.
Ja, aber wäre das so schlimm?
Nee, ich stehe ja sowieso auf diese externen Klangeffekte, also auf die Hardware-Pedals.
Mhm.
Von daher, ja, aber der Unterschied ist dann halt schon krass, 277 im Vergleich zu 99. So.
Ja, ja, natürlich,
klar. Das sind halt eben mal $200 oder 200 Euro, die du dann weniger bezahlen würdest.
Absolut.
Aber klar, kannst du es halt nicht so in dein Setup einbinden, in dein Synth-Setup.
Ja, das ist immer die Frage. Also wie passt es rein? Natürlich, ein Plugin kann natürlich auch viel, viel praktischer sein, wenn du es im Rechner hast. Aber das ist ja die alte Diskussion. Das ist ja auch die Frage, macht dich mehr passt an, ne? Also wenn du schraubst.
Genau.
Ist es halt die Software, was völlig legitim ist. Ne? Ja, genau, richtig. Ne? Also wie kommst du am besten zu deinem Ergebnis? So, ich habe noch was mitgebracht, wo ich mir denke, so ja, lass mal die Synthesizer und alles weg zur Seite. Wir müssen ja auch einfach mal für Sounddesign Material aufnehmen. Was nehmen wir dafür? Mikrofon, ja. Soweit, so spektakulär. Da kann man im Endeffekt alles nehmen, was man da so gerade hat. Und da gibt es auch mehr als genug zur Auswahl. Ein bisschen was Spezielleres, obwohl es gar nicht speziell ist und auch schon ewig am Markt ist, ist ein Stereo-Mikrofon. Weil Stereosignale sind je nach Situation dann doch noch ein bisschen interessanter als Monosignale. Zwar nicht immer, aber mal eine schöne Stereo-Atmo aufnehmen oder halt eine Bewegung im Signal zu haben, die dann eben auch mal aus zwei Lautsprechern kommt, das ist ja eine feine Sache. Und ja, was es seit Ewigkeiten gibt, ist das Rode NT4. Das ist gut bezahlbar. Wir sind bei aktuell so um die 500 Euro rum, etwas drüber. Das war mal ein bisschen billiger, aber es ist ein grundsolides Stereo-Mikrofon. Funktioniert sehr, sehr gut. Leistet mir seit Jahren wunderbare Dienste. Und um einfach mal Material in Stereo einzufangen, ist das eine tolle Sache. Alternativ ist es auch mit manchen Handys möglich. Da ist immer so ein bisschen die Frage, wie ist das Material davon gerade? Aber ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Aber wenn man ein reines Stereo-Mikrofon haben will, da gibt es ja halt gar nicht so viele am Markt. Und natürlich kann man hingehen und auch einfach sagen, ja, ich habe zwei Mono-Mikros, ich mache mir eine Stereo-Aufstellung, funktioniert natürlich genauso fein, ist aber halt mit viel, viel, viel mehr Aufwand verbunden. Ne? Das alles an einen Platz bringen, nutzt in der Regel eine Stereoschiene, muss das Ganze ein bisschen ausmessen, gucken, dass du im richtigen Winkel bist und so weiter und so fort. Packst das auf den Ständer drauf und hier hast du natürlich alles in einem Gerät verbaut, sodass die Kapseln übereinander sind. Da, wo man es natürlich ganz oft hat, sind natürlich noch die Field Recorder. So. Wenn man da einen hat mit eingebautem Mikro, das ist in der Regel auch so ein XY-Setup, wie beispielsweise bei den ganzen Zoom-Recordern, funktioniert auch super. Da ist manchmal noch die Frage, welche Version hat man davon? Weil die können teilweise echt rauschig werden. Gerade bei leisem Material kann das dann ein Problem sein. Da ist dann so ein externes Mikro eine feine Sache. Das NT4 hat auch noch den Vorteil, man kann eine Batterie reintun. Also da kann man dann auch den Rekorder ein bisschen entlasten, dass halt nicht die ganze Phantomspeisung aus dem Rekorder geleistet werden muss, sondern dann versorgt sich das Mikrofon von alleine über so einen 9-Volt-Block. Aber eben um in sehr guter Qualität Stereosignale aufzuzeichnen, ist es echt eine Empfehlung. Und ich habe noch ein zweites Gerät dazu gepackt. Und zwar, ich sag mal grob, einfach ein Radio. Ich habe mir mal vor vielen Jahren einen Texan S2000 gekauft. Das ist dieses Radio, was man da hinten sieht. Eine Antenne. Sieht
aus wie so ein Weltempfänger.
Ja, das ist auch sowas, genau. Also es hat verschiedenste Frequenzbänder mit einem sehr breiten Frequenzband. Frag mich nicht, was das alles ist, weil da kann man ganz viel fein einstellen und Gedönse machen. Den gab es mal für einen guten Kurs. Und einfach um wildes Zeug einzufangen. Es ist ja so, dass leider immer mehr analoges Radio eingestellt wird, aber damit konntest du halt oder kannst auch heute immer noch Radio aus keine Ahnung was für Ländern empfangen und ja, selbst wenn das in miesester Qualität reinkommt, ist es halt total spannend, weil du hast halt dieses ganz fiese Noise teilweise dabei oder auch ganz warmes Noise, irgendwelche wilden, verzerrten Signale. Es ist halt eine super Quelle einerseits, um daraus irgendwas zu bauen oder beispielsweise halt, wenn du für zum Beispiel dein Eurorack-System irgendeine Noise-Quelle brauchst, um was zu modulieren, dann ist halt so Radio-Noise total geil, weil du es halt immer wieder anders einstellen kannst. Es moduliert kontinuierlich wieder anders. Und ein Radio, das muss also nicht so ein größeres sein, sondern es kann auch ein einfaches, kleines sein. Und selbst so Weltempfänger mit vielen Möglichkeiten gibt es ja in sehr kompakt. Ey, das ist total super. Also gibt es ja für weit unter 100 Euro. Und dann einfach Rauschen in verschiedenster Art aufnehmen oder eben halt auch wirklich, dass ein Nutzsignal reinkommt. Irgendeine Stimme in einer fremden Sprache, die aber halt so stark verzerrt ist und das bearbeitet man weiter. Ja, mega wunderbar für irgendwelche atmosphärischen Samples. Oder eben, genau, Musik läuft da drüber, du weißt aber nicht genau, was es ist, weil es halt so stark verzerrt ist oder halt nur so schlecht reinkommt. Geil, das ist wunderbares Material, was man irgendwie weiterverwenden kann.
Ja, ist ein guter Tipp. Ich habe nämlich noch so ein altes Röhrenradio aus den 60ern. Das müsste ich auch mal anschließen und mal gucken, was da noch reinkommt. Da stehen noch so die uralten öffentlich-rechtlichen Sender drauf. So, wenn man da.
Sowas ist geil,
ne? Sendersuche. Ne? Da steht dann noch irgendwas mit Saarbrücken und so.
Ja.
Das ist schon. Stimmt. Das muss ich mit reinnehmen.
Ja.
Guter Tipp. Soll ich weitermachen?
Gerne.
Oder wie kann ich diese Pause interpretieren?
Ja, hau rein.
Ich habe den Hologram Electronics Microcosm mit dabei. Ich habe da schon mal von erzählt. Es ist ein Effektpedal, sieht mega geil aus und ja, hat 11 Effektarten. Also zum Beispiel Granola, ist ein Looper drin, ein Pitch Shifter drin, es sind 44 Preset Variationen, also das Teil ist wirklich sehr, sehr umfangreich von Mosaics, Sequenzen, Glide, Haze, Tunnels, Trum, Blocks, Interrupt und Arp. Also Arpeggio ist da alles irgendwie drin, auch mit so Presets ist das wirklich unfassbar krass, also intuitiv zu bedienen erstmal auf den ersten Blick, weil egal was man schraubt, es klingt einfach immer geil, weil egal welches Preset man da auswählt. Und dann hat man noch die Möglichkeit, andere Parameter zu bearbeiten, wie beispielsweise Activity oder Shape. Da hast du dann Rechteckspannung, Sägezahn und was weiß ich nicht anders. Dann hast du eine Filter, eine Mix-Sektion. Dann kannst du den Takt noch bestimmen, also das Time. Du kannst hast auch die Zeit für beispielsweise ein Delay oder so. Kannst du dann halt auch einstellen über eine Tab-Möglichkeit, also ein Tab, wie nennt man das? Treter. Dann kannst du die Repeats einstellen, also wie oft gewisse Delays dann quasi wiederkommen oder irgendwelche anderen Effekte, die du da schrauben kannst und Space. Dann kannst du noch den Loop-Level einstellen. Das heißt, wenn du was geloopt hast, kannst du dann nochmal auch einen Micro-Looper nochmal drüber machen und kannst dann unterschiedliche Volumes einstellen. Es ist einfach wirklich eine Sounddesign-Waffe, muss ich wirklich sagen. Also es ist auch hat Stereo-In- und Output. Mhm. Was ich komisch finde, ist tatsächlich, es gibt nur also ein TRS-In oder ein Mono-In und es gibt dann aber halt links und rechts Out. Was auf der einen Seite ganz cool ist, auf der anderen Seite musst du halt immer gucken, okay, wie verkabel ich jetzt, bla bla, das brauchst du immer irgendwelche Adaptierungen, das ist ein bisschen nervig. Aber ja, also es gibt eine normale Looper, hat dann 60 Sekunden, was auch ziemlich cool ist,
ja.
Hat auch einen MIDI-Anschluss, super umfangreich, auf jeden Fall. Also habe ich auch schon für sehr, sehr viele Sounddesigns genutzt. Nutze ich auch gerade für ein kommendes Sounddesign-Projekt.
Sehr gut.
Und ja, der Preis ist halt so ein bisschen, ich sag mal, die Herausforderung. Ich weiß jetzt gar nicht, wo, ich muss mal gucken, wo er jetzt aktuell liegt.
Das gibt es nur beim Hersteller
mit
direkt,
den ganzen
oder?
Zöllen, genau. Hm? Den kann man nur, kostet aktuell $459.
Mhm.
Aber wahrscheinlich mit Zoll und so kommt da noch ein bisschen was mit drauf.
Ja, das ist wahrscheinlich jetzt gerade so, sagen wir mal, bei dem aktuellen Zoll-Bingo, was so in der Welt gespielt wird, muss man nochmal überlegen, ob man vielleicht mal ein, zwei Wochen wartet, bis der Zoll wieder runtergeht.
Da habe ich also irgendwie so einen Aufreger der Woche. Ich glaube, das Shure SM7 ist, SM57 ist doch im Preis irgendwie so hart gestiegen.
Ist das
glaub
so?
Ich glaube, ja. Irgendwas habe ich da die Woche mal gelesen.
Lass mich das mal nachgucken.
Weiß ich aber jetzt nicht. Ich weiß nicht, wo lag es die ganze Zeit? Weißt du das?
Um die 100 Euro rum. Also hier sehe ich es jetzt gerade noch für 105.
Ah, okay. Ja, vielleicht war das auch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht habe ich mich da vertan. Oder aber es war so gemeint, dass es das Einzige ist, was preisstabil ist. Seit irgendwie 50 Jahren.
Das sicherlich. Also irgendwie der Preis für ein SM57 war doch immer entweder ganz knapp unter der 100 oder knapp ganz drüber. Ne?
Ja.
Das ist im Endeffekt immer, ja, ein Huni.
Ja, ich meine, ich glaube, das war jetzt erstmal so die Übersicht, die wir für heute vorbereitet haben. Also ich hätte noch über 1000 andere Sachen sprechen können, wie beispielsweise den Pulsar Smasher. Das ist so ein 1176-Klon, der so ein bisschen kreativer arbeitet, dann Soundtoys, Decapitator, Stylophone oder Nanoloop, so ein Gameboy-Synths oder Retro-Collar haben wir ein bisschen drüber gesprochen oder StepFX oder Mood das MK2 von Chase Bliss. Also es hätte noch 1000 andere Sachen geben können, über die wir hier quatschen.
Das ist ja sowieso das
können,
Ding.
Nennen.
Also du weißt ja auch gar nicht genau, wo du da ansetzen kannst. Man muss ja auch sagen, jede DAW bietet mittlerweile so viele und so gute und so tiefgehende Effekte mit. Da kannst du ja im Endeffekt schon komplett einsteigen.
Genau.
Ne?
Und aber hast du nicht noch eins?
Nee.
Okay, dann.
Oder? Ich hatte jetzt zumindest ganz oft. Ich kann gerne noch was erzählen, wenn du was noch was haben möchtest. Oder habe
ja,
ich gerade was?
Wir haben ja noch ein paar Themen, haben wir ja noch.
Ja, wir haben noch einiges. Also
aber du wolltest noch was ergänzen.
Genau. Also es gibt ja auch genug Collections, also wenn man sich beispielsweise mal die FX-Collection von Arturia anschaut, die ist mittlerweile riesig groß geworden, da ist so viel tolles Zeug dabei und eben auch nicht nur so Vintage-Emulation von irgendeinem EQ oder Kompressor, sondern halt ganz eigenes Material, starke Effektmodule oder bei FabFilter, wenn man da mal schaut, FabFilter Volcano allein schon, das ist so ein Filtermonster mit Modulationen, was da alles abgeht. Also wir sind da an einem Punkt mittlerweile, wo halt du kannst überall gucken. Und Freeware-Bereich brauchen wir erst gar nicht anzufangen, also was da los ist. Ne? Oder Reaktor. Ne? Wenn man irgendwann mal komplett gekauft hat und irgendeine alte Reaktor-Version hat, was man da alles an Instrumenten allein schon bei Native Instruments findet, Wahnsinn. Ne? Im Endeffekt ist es doch einfach nur, man muss sich was raussuchen, was einem gefällt und loslegen damit. Und deshalb solche Empfehlungen oder Dinge, über die wir hier sprechen können, das ist immer nice to have. Aber es gibt halt so viel anderes. Und im Endeffekt, es ist alles erlaubt, was irgendwie geil klingt. Also einfach machen und ausprobieren.
Jo, dann würde ich sagen, machen wir Mixdown der Woche. Hast du was dabei?
Ja, eigentlich ist unser Mixdown der Woche ja so, würde ich sagen, die Super Booth. Und ich habe die News so überflogen bisher. Und bisher war leider noch nichts für mich dabei, sag ich mal. Hast du was
an Neuigkeiten?
Genau. Das liegt aber auch daran, das möchte ich jetzt, das soll jetzt gar nicht abwertend sein, sondern es sind bisher so, das, was ich gelesen habe, halt sehr viele, die typischen, ich sag mal, Eurorack-Module, sonstige nerdige Tools und sowas aufgetaucht. Das ist alles super geil, gar nichts dagegen zu sagen. Ich freue mich bei sowas immer darauf, wenn so ein großes Gerät kommt. Also keine Ahnung. Also. Access bringt den Virus 3 raus. Dann würde ich mich richtig freuen. Sowas, ne? Also sowas in dem Kaliber. Oder keine Ahnung, von Waldorf kommt irgendwas komplett Neues oder so. Und wie gesagt, ich möchte überhaupt nichts anderes damit abwerten, aber irgendwie so, ich bin halt irgendwie ein Fan von so Schlachtschiffen. Ich hoffe immer, dass so ein Gerät, das da so dann neu rauskommt und sowas.
Ja, ich bin ja vor kurzem erst in diese Welt der Synthesizer und Effektpedale eingetaucht und dann aber halt irgendwie gefühlt richtig tief und nerdy. Und habe da halt einige, ja, Buden gefunden, kleine Buden, ne, so die ich halt, denen ich halt auch folge, deren Produkte ich dann halt auch mal teste und Videos damit mache. Und
das ist so geiles Zeug, ne? Da muss man ganz ehrlich sagen, die denken ja, sich da Sachen jetzt, aus, das ist der Hammer. Ne?
Und da sind halt so Sachen, die ich mir denke, wo ich mir denke, boah, krass, den folgst du halt schon ewig, du findest die Sachen geil und jetzt hast du vor Ort die Möglichkeit, die Sachen halt mal zu testen. Mhm. Also zum Beispiel Napkey heißen die. Mhm. Die haben so eine, ja, Keytar. Mhm. Sieht eigentlich aus wie eine Computertastatur aus den 80ern. Mhm. Also auch so unfassbar riesig, ist schwarz. Ich glaube, es gibt sie auch in weiß. Und sie hat dann so eine, ja, so Streifen, so Farben. Mhm. Und in braun, orange, rot, gelb, so diese klassischen Farben, die man so mit den 70er Jahren so retro interpretiert oder beziehungsweise verknüpft. Mhm. Und auf dieser Tastatur sind halt ganz normal diese Computertasten und man hat halt die Möglichkeit, mit einer Taste einen ganzen Akkord zu spielen. Mhm. Also es steht dann halt nicht, du hast halt nicht eine ganz normale Tastatur, sondern Klaviatur, sondern da steht halt wirklich dann A-Moll, C-Dur, C-Moll drauf oder so. Und da freue ich mich tierisch drauf, das mal auszuprobieren. Und daneben, neben dieser Tastatur ist noch so ein kleines Feld. Ich kann gar nicht sagen, wie es aussieht. Es erinnert mich so ein bisschen an so einen Treiber von Adam Audio.
Ja, geil.
Also einfach so ein Touchpad, irgendwie so, was so metallisch ist. Mhm. Und damit kann man dann so Strummings machen, einfach. Also man hält dann die Taste gedrückt und macht so Strummings. Und ich glaube, das war auch so ein Startup-Unternehmen. Oder beziehungsweise so, wie heißt das, dieses Kickstarter? Ja. Ist das Kickstarter?
Kickstarter.
Ja, es war, glaube ich, auch so ein Kickstarter-Projekt. Und da bin ich halt mega gespannt, das auszuprobieren. Mhm. Da freue ich mich tierisch drauf. Dann Chase Bliss, habe ich ja eben schon genannt. Mhm. Ich habe mir den Mood MK2. Den habe ich, glaube ich, heute einfach bewusst nicht reingenommen, weil das Teil einfach so komplex ist zu bedienen. Ich bin da gerade dabei, das zu studieren und verstehe es immer besser. Aber das Teil hat einfach so viele unfassbare Möglichkeiten und Features. Also da steigt man gar nicht durch. Oft, vielleicht können die mir da vor Ort eine kleine Demo geben und ich verstehe es danach nochmal ein bisschen besser. Aber die haben auch so super coole, fancy Effektpedale. Die haben auch vor kurzem so einen Overdrive rausgebracht. Und die haben auch coole Farben. Es sieht halt auch einfach geil aus, muss ich sagen.
Die sind wirklich schön, die Sachen von denen.
Die sind so cool. Worauf ich mich noch freue, ist Elta Music. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die haben so einen Synthesizer Solar 42. Das ist eigentlich, ich sag mal, ein modularer Synthesizer als eigenständiges System mit verschiedenen Sektionen. Ich glaube, du hast irgendwie 8 Oszillatoren oder so. Mhm. Und die kannst du alle mit Licht steuern auch. Also da sind quasi Lichtsensoren drin. Und dadurch kannst du auch den Sound so verändern. Aber das ist für mich auch gar nicht so das Relevante, das Teil klingt halt einfach auch super geil. Also man kann da wirklich so richtig schöne Ambient-Sounds, Ambient-Klang-Collagen machen. Das Teil kostet nur 2500 Euro oder so. Und da freue ich mich drauf, dieses Teil mal auszuprobieren.
Es gibt ja auch jetzt irgendwo angekündigt, mir ist leider gerade der Name entfallen, so ein System, was kommen soll, auch Eurorack-mäßig, was dann aber komplett fernsteuerbar ist via Software. Hast du das mal gesehen?
Okay. Nee, aber das finde ich.
Also da sind wir preislich, glaube ich, auch extrem hoch. Ich glaube, es war auch gar keiner angekündigt, irgendein Preis. Wie hieß das denn nochmal? Verdammt, das ist schon ein paar Tage her. Also ist jetzt auch auf der Super Bowl, wird das zu sehen sein. Sah super gut aus. Ich habe den Namen leider vergessen. Ich finde es auch gerade nicht. Aber das finde ich auch wiederum einerseits interessanten Ansatz und gleichzeitig eigentlich widerspricht es ja auch so ein bisschen dem Eurorack-Gedanken, dass du halt immer mal wieder patchst und es kommt immer was Neues dabei raus und entwickelst es ständig weiter. Eigentlich willst du ja die Recallbarkeit vielleicht gar nicht so sehr haben. Und Fernsteuerung aus der DAW, das geht ja im Endeffekt jetzt schon. Du kannst ja Controller-Signale rausschicken an das System. Also
ich weiß nicht, ob du dir auch diese Plugins holen.
Welche Plugins meinst du? Oder meinst du jetzt einfach ein Modularsystem als Software?
Genau, ja, das meine ich.
Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ne? Ich dachte jetzt eher so an so Systeme wie beispielsweise Xbox Sleepers oder sowas, wo du dann Controller-Signale als CV direkt rausschicken kannst. Oder es geht ja über diverse Audio-Interfaces auch mittlerweile. Aber das halt alles zu integrieren, das stelle ich mir so aufwendig vor und halt so teuer auch. Ob sich das durchsetzt, ich weiß es nicht. Aber irgendwie, ich drücke ihnen total die Daumen, weil ich es halt sehr, sehr mutig finde. Sah halt auch echt spannend aus. Ich habe leider nur den Namen gerade vergessen und ich finde es auch gerade nicht.
Okay. Ja, dann habe ich noch so Playtronica. Die machen auch so interaktive, kreative Musiktools so als Hardware. Die haben so ein Teil, ich glaube, da habe ich letztes Mal schon davon erzählt, was so aussieht wie ein Plattenspieler. Und man haut dann halt so Magnete drauf. Mhm. Das Teil dreht sich auch und hat dann halt quasi so eine Sektion, wo das Teil halt erkennt, an welcher Stelle gerade ein Magnet ist, er kommt. Mhm. Oder halt in welcher Farbe der ist und je nachdem spielt das Teil halt unterschiedliche Sounds. Ne? Und
jetzt habe ich es gefunden. Halt cool. Sorry, ich greife kurz rein. Warfog von Adam Synth.
Okay, ja. Muss ich mir mal reinziehen.
Ja, sieht irgendwie sieht mächtig aus, so finde ich.
Muss ich mal gucken. Das hat mich rausgebracht. Nee, Playtronica habe ich noch was da. Genau, die haben auch so einen Biotron-Synthesizer irgendwie. Mhm. So ein Teil, was man dann an Pflanzen anschließen kann und dann so, wenn man da mit den Händen drumrum geht, dann, also um die Pflanze rum, dann macht das freaky Sounds. Also auch sowas finde ich halt irgendwie cool im Moment. Ich weiß nicht wieso. So.
Es hat halt was so ein bisschen vom Kosmos Elektrobaukasten, ne? Also irgendwie so, es ist halt so ein Experimentierfeld einfach. Du hast wildes Zeug und irgendwie kommt am Ende irgendwas Cooles dabei raus.
Ja, ich glaube, das ist es. Ne, man hat halt einfach so unique Sounds. Ne, so. Und ich glaube auch so dieses Anfassen, so Musik wieder mit den Händen machen und so und irgendwie so verrückte Sachen, die kreativ sind, machen nochmal ein bisschen viel. Also das macht natürlich was.
Ja, ja, genau. Und das ist ja eine totale Kunst eigentlich zu sagen, das finde ich auch immer interessant, wie so diese einzelnen Dinge gestaltet sind. Also es gibt gerade ja im Eurorack-Bereich so viel abgefahrenes Zeug, was teilweise völlig wirr und wild designt ist. Und dann gibt es wieder andere, die sind ganz klar von ihrer Struktur her. Und du weißt gar nicht so richtig, ist das eine jetzt das Gute, ist das andere das Gute? In der Regel würde ich sagen, immer alles, was klar bedienbar ist und sehr leicht zu erfassen, das ist eigentlich immer der bessere Ansatz. Aber andererseits ist das ja auch gerade so dieser große Experimentierbaukasten, wo du einfach denkst, so, ey, das sieht jetzt so bescheuert aus. Das macht mich jetzt an, damit muss ich irgendwas machen. Ne? Also ich finde halt gerade diese Rückkehr der Hardware, die wir seit einigen Jahren haben, das hat halt vieles nochmal so an Kreativität beendet. Und nein, es ist kein Diss gegen Software, ganz im Gegenteil, weil es halt so viel cooles Zeug gibt, sondern es ist einfach nur eine weitere Möglichkeit. Und dadurch, dass im Endeffekt beide Bereiche jetzt ungefähr wieder gleich stark sind, kann man einfach hingehen und sagen, okay, ich kaufe mir das, was mir am besten passt, sei es jetzt preislich, sei es funktionell. Und damit lege ich los und ich habe so viele Möglichkeiten, einfach irgendwo in die Klanggestaltung einzugreifen und zu machen. Also Sounddesign ist halt heutzutage ja, grenzenlos und auch der Einstieg ist so leicht möglich und das ist schön.
Definitiv. Ja, noch ein Hersteller, den ich besuchen werde, ist Oxy Instruments. Viele kennen vielleicht diesen Oxy One Sequencer, den gibt es jetzt in der MK2 Versionen und den habe ich dir mal gesagt, das ist ein Performance-Step-Sequencer.
Ja, ich glaube schon.
Irgendwie 8 eigenständige Sequenzen mit, ich weiß nicht, wie viel war das, wie viel Steps sind das? ich glaube 16, genau, die man direkt anwählen kann, quasi über die Oberfläche. Und super viele Effekte sind noch drin, kannst du auf Micro-SD-Karte aufnehmen, also ist auch super umfangreich, kostet 879 Euro. Da bin ich auch gespannt, das mal auszutesten. Jo, dann haben wir Gear Corner. Ich meine, passt ja jetzt auch wieder wie die Faust aufs Auge zu unserem heutigen Thema, nämlich Soundtoys Space Blender. Ist ein Reverb-Plugin, was es noch bis zum 22. Mai kostenlos gibt.
Genau. Bei
Soundtoys.
Also erstmal, es gibt was Neues von Soundtoys. Was ist denn hier los?
Ja. Ja, gab es ja vor 2 Jahren auch schon.
Ja, und dann waren sie wieder weg. Also Soundtoys so als eine der legendären Hersteller sind irgendwie verschwunden und ab und zu sagen die mal so Hallo und bringen irgendwas Neues und dann sind sie wieder weg für Ewigkeiten. Das ist ganz merkwürdig bei denen.
Hast du dir das Plugin angeschaut?
Ich habe es mir runtergeladen, aber ich habe es noch nicht benutzt. Aber ich
Ach so.
Jetzt sofort natürlich alle sich das schon mal sichern, weil bei Soundtoys kann man davon ausgehen, dass es geil ist.
Was ich halt ganz cool finde, ist, man lädt halt quasi ein Sample in das Plugin rein und dann wird die Wellenform dargestellt und man kann dann halt mit dem Cursor auch in den, also die Wellenform bearbeiten.
Mhm.
Also kannst du noch vergrößern, verkleinern, kannst die Dynamik ändern an den unterschiedlichen Stellen und hast dann auch so coole Reverb-Effekte wie, also so ein Gated Reverb und so Presets sind da halt drin. Kannst aber auch sehr, sehr viele kreative Sachen mitmachen. Also macht schon auch Spaß. Ich habe ein bisschen mit rumgespielt.
Ja, und für Lau sowieso. Ich kann mir auch vorstellen, das ist ja oft bei Soundtoys so gewesen, die bringen erst eine kleine Version von irgendwas raus, was dann öfters auch mal für einen sehr günstigen Preis ist oder mal verschenkt wird. Und dann kommt irgendwann die große Version davon. Und vielleicht taucht dann da irgendwann noch was auf. Aber ja, wenn es gerade verschenkt wird, ey, jeder mitnehmen.
Ja. Dann haben wir noch den Luit Space Replicator dabei. Also Luit, bekannt als Mikrofonhersteller beziehungsweise auch Hersteller von Audio-Interfaces, hat jetzt das erste Plugin rausgebracht, nämlich die Simulation von akustischen Räumen in der DAW. Also ihr kennt, ne, ihr wollt wissen, wie klingt euer Track, euer Mix auf unterschiedlichen Abhörern oder vielleicht im Auto oder vielleicht auch auf Bluetooth-Boxen im Radio. Genau, das hat Luit jetzt quasi umgesetzt als Plugin. Man hat dort die Möglichkeit, 3 verschiedene Studios abzubilden, beziehungsweise so ein Luit Studio A, das ist das Studio, was bei Luit selber ist. Dann ist das Studio aus der Vienna Synchron Stage drin. Also das ist ein sehr, sehr großes Studio, wo die VSL-Sachen produziert werden. Also eigentlich ist ein, ich war da mal vor ein paar Jahren in Wien. Mhm. Ziemlich geil. Da hat man die Möglichkeit, auf 2 unterschiedlichen Abhörsystemen zu hören. Nahfeld und Midfield. Dann ist das YC-Studio auch dabei.
Interessant, ne?
Viele liebe Grüße.
Mhm.
Dann hat man die Möglichkeit, das Ganze im Auto zu hören, sowohl auf dem Fahrersitz, Beifahrersitz, hinten links und hinten rechts. Und sehr, sehr spannend fand ich, dass sie den Watergate Club mit reingebaut haben. Das heißt, man kann halt hören, wie klingt denn der Track in meinem, in einem Club einfach.
Mhm.
Ne? Und was auch ganz cool ist, ist, sie haben noch dann gesagt, ja, dass der Club, der leer ist, dann ist, haben sie eine Simulation davon, wenn der Club voll ist und halt auch davon, wie es sich am DJ-Platz anhört, was ich ganz witzig fand.
Ja. Ja, aber sehr hilfreich, ne? Also es sind ein paar innovative Ideen dabei, die wir, glaube ich, so in diesen ganzen Simulationen noch nicht hatten.
Also Watergate Club finde ich cool, auf jeden Fall. Auto finde ich auch gut. Und was mich wirklich sehr, sehr überrascht hat, ist der Bereich Living Room, wo man dann halt die Möglichkeit hat, verschiedene Bluetooth-Boxen auszuwählen oder halt auch Soundbars oder beziehungsweise die Lautsprecher vom Fernseher und auch Smartphones und Laptops. Also das fand ich halt richtig krass. Als ich auf das Smartphone 15 gegangen bin, dachte ich halt wirklich, ich habe auf mein Handy geguckt, was so neben mir lag. Weil ich dachte, hä, wieso kommt der Sound jetzt aus meinem Handy? Also es war schon wirklich sehr, sehr authentisch. Also genau, man hat dann auch noch die Möglichkeit quasi ein Profil von seinem Kopfhörer auszuwählen. Und ich glaube, ich würde sagen, da sind alle gängigen Kopfhörer drin. Also meine DT 1990 Pro waren da drin, habe ich dann als Profil ausgewählt. Und ja, macht schon echt Spaß. Also, und ich habe auch das Gefühl, dass es wirklich effektiv ist. Also ich habe schon viele solcher Tools ausgecheckt. Gibt ja auch dieses von Akustika Audio.
Mhm.
Was hatte ich noch ausprobiert? Verwechselt, ist das Waves oder Slate mit diesem Trackspace-Track-Gedöns für Kopfhörer? Ich glaube, das ist Waves, ne?
Das ist Waves.
Dieser Waves-Trackspacer. Mhm. Nee, Waves.
Waves Head-Tracker.
Head-Tracker, sowas, genau. Das andere ist Waves Factory Trackspacer.
Genau.
Ja, kann man mal durcheinander kommen mit dem
ganzen. Mal ein bisschen Waves und Track und sowas drin.
Genau, Waves und Track kriegt man einfach mal durcheinander. Genau, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Achso, ja, ich hatte schon viele Erfahrungen gesammelt mit solchen Tools und ich, wenn ich ganz ehrlich bin, als ich das gehört habe, dachte ich so, okay, noch so eine Simulation?
Genau, richtig. Wir hatten letzte Woche erst Neumann.
Genau, wir hatten letzte Woche Neumann, beschränkt auf die Kopfhörer von Neumann, ne, muss man halt auch dazu sagen. Hier liegen wir auch preislich bei 89 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich glaube, bei Neumann waren wir ein bisschen höher.
Ich meine, es waren auch nur 99 Euro, aber halt limitiert dann eben auf die eigenen Kopfhörer. Die waren halt recht teuer natürlich.
Ja, die sind halt recht teuer, genau. Mhm. Also haben wir ja gesagt, geht bei 200 oder 250 Euro los.
Ich meine, es war sogar noch mehr. Ich glaube, wir waren bei 400 oder sowas, aber ey, ja.
Ja, also ich fand es sehr cool, muss ich wirklich sagen. Also ich habe es jetzt bei mir auf dem Masterbus drauf und spiele dann immer auch mit rum. Mhm. Als ich dann bei YC Studio war, dachte ich so, okay, meine Kick ist vielleicht doch ein bisschen zu laut. Mach den mal leiser. Und ja, in Kombination mit dem Adapter Metric AB, sehr gute Wahl. Für mich so, um einfach die Mixe gegen zu checken. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es jetzt noch nicht im Auto verglichen, weil ich weiß nicht, ob es da überhaupt Sinn macht, das zu vergleichen. So.
Mhm.
Wie siehst du das? Hast du solche Sachen schon mal ausprobiert?
Nee, ist komplett an mir vorbeigegangen bisher. Also kann ich gar nichts zu sagen. So.
Jo.
Dann haben wir natürlich zum Thema Sounddesign passend einfach noch abschließend vor, das war eigentlich, glaube ich, am selben Tag oder einen Tag später, nach dem letzten Podcast, kam von Naturia die V-Collection 11 raus. Und das ist ja auch immer so im Endeffekt, als ob Native Instruments ein neues Complete rausbringt. Also im Endeffekt, es wird alles so eingesammelt, was an Instrumenten in der Zwischenzeit erschienen ist. Und es kommen natürlich auch ein paar neue Sachen dazu. Und ich durfte auch ein bisschen dran mitarbeiten. Deshalb freut es mich auch natürlich so nochmal ein bisschen zusätzlich. Ganz kurz umrissen, was ist drin? Alles, was vorher da schon drin war. Und das ist eine ganze Menge. Ganz neu alles hinzugekommen. Also wirklich, das gab es vorher halt noch nicht in dem ganzen Arturia-Space. Das sind zwei Instrumente. Und zwar einmal der JP8000, die Trance-Legende von Roland, ist tatsächlich mal jetzt, glaube ich, das erste Mal von einem größeren Hersteller entdeckt worden. Und ja, in einer Software-Version gebracht worden. Und dann gibt es noch ein neues Instrument. Das ist gar keine Emulation, sondern eine Eigenentwicklung, und dafür durfte ich auch einige Sounds designen. Das ist Pure Lo-Fi. Das ist ein sehr interessanter Ansatz. Und zwar ist es ein Synthesizer, der speziell dafür gemacht ist, im Endeffekt für so Lo-Fi-Beats und Chill-Out-Sachen und sowas. Es geht darum, dass halt Sounds da drin immer, ja, so ein bisschen leicht verzerrt, bisschen verrauscht, bisschen mumpfig, bisschen dies, aber halt alles so sehr warm und sehr wohlig und sehr angenehm. Und da gibt es dann verschiedenste Möglichkeiten, also auf der Oszillatorebene den Song so ein bisschen zu degraden. Es gibt allgemein verschiedenste Algorithmen, die er auswählen kann, um halt den Sound nochmal anzuwärmen, anzuzerren. Das ist ein ganz eigener Ansatz, aber sehr leicht zu bedienen. Auch eine Menge sehr, sehr schöner Sounds dabei. Und es ist halt nicht dieses... Wir müssen groß und breit und fett und strahlen und keine Ahnung, sondern es ist halt wirklich so dieses so bisschen kaputt, bisschen warm, bisschen schön. Ganz neues Ding. Cooles Teil. Also es ist eine mutige Idee, einfach mal sowas da reinzubringen, weil es sich halt schön absetzt von allen anderen Instrumenten. Und wie gesagt, dann eben noch der JP8000 mit dazu. Ich habe ihn kurz angespielt, was cool ist. Ich bin mir bei der Supersong noch nicht so ganz sicher, ob sie die 1:1 getroffen haben, aber sie klingt nicht schlecht. Einzige, was schade ist, ist die Layer-Funktion, haben sie rausgelassen, was einerseits verständlich ist, weil es ist eine Software und du kannst einfach eine zweite Instanz aufmachen. Das war halt damals in der Hardware die Möglichkeit, um da auch wieder einen Stereo-Sound rauszukriegen, weil das Ding ist natürlich damals auch Mono gewesen und erst wenn du am Ende irgendwie zum Beispiel den Chorus reingedreht hast, da kam dann eben Stereo raus. Oder du hast die Möglichkeit, halt zwei Sounds damit gleichzeitig zu erzeugen. Dadurch ist zwar deine Polyphonie von 8 Stimmen auf 4 Stimmen runtergegangen, Aber du konntest dann für jeden dieser Sounds sagen, ich penne ihn mir nach links und den anderen nach rechts. Und wenn du dann eben zwei identische Sounds machst und die nur leicht gegeneinander variierst und dann halt hardpennst, dann hast du eben diese Breite. Das geht ja nicht, aber ist auch noch nicht schlimm. Kannst ja in Software auch mit zwei Instanzen machen. Was hat sich noch geändert? Es sind natürlich die Sachen hinzugekommen, die zwischen der V-Collection 10 und der 11 rausgekommen ist. Dazu gehört der Mini-Brute, also im Endeffekt die Arturia-eigene Hardware. Dann Syntax, was Emulation vom LK Syntax ist. Und zwei Augmented-Instrumente, nämlich Mallets und Yangtze. Das ist ja auch so eine Serie von Arturia seit einiger Zeit, wo dann eben Samples mit Synthese verwoben wurden. Dann bei der Augmented-Serie allgemein wurde alles auf Version 2 angehoben. Da wurde sehr stark an der Engine darunter geschraubt, Performance verbessert, alles Mögliche noch ein bisschen schöner gemacht. Und dann wurden eben noch ein paar Instrumente aktualisiert. Nächstes war diesmal nur der Mini-Freak, der wurde auf Version 3 aktualisiert. Und der SEM oder SEM wurde komplett neu entwickelt. Ja, wo sind wir preislich? Das kommt auf euch an. Also je nachdem, welche Arturia Collection ihr vorher hattet, gibt es ein anderes Angebot. Oder eben, wenn ich glaube, komplett neu einsteigt, ist es immer noch 499 insgesamt oder sind die irgendwann mal angezogen? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall preislich, man kriegt so viele Instrumente da geboten, sind glaube ich weit über 50 mittlerweile und auch echt feine Sachen dabei. Also immer noch eine dicke Empfehlung.
Ich habe 489 und ja. Ich weiß, nee, ist die X. 699, wenn man die
Stimmt, es gibt jetzt kauft. Zwei verschiedene Versionen auch noch. Das war ja auch noch so ein Unterschied. Je nachdem, was man eben braucht. Aber ja.
Ja, ich weiß auch, also 699 ist ja schon.
Ist eine Ansage.
Natürlich schon eine Nummer. Aber ich weiß halt nicht, ob es Sinn macht, sich dann irgendwie kann man die überhaupt einzeln kaufen?
Mhm.
Ja, ob es dann Sinn macht, sich die einzeln zu kaufen, ne? Weil da ist man wahrscheinlich schnell auch bei dem Preis.
Ja, natürlich. Das ist ähnlich wie bei Native Instruments. Also. Da kommst du dann ganz, ganz schnell irgendwo an Preise, wo es sich dann eben nicht mehr lohnt. Und deshalb muss man dann immer gucken, was hat man schon von Arturia? Dann kriegt man ja immer ein individuelles Angebot, muss man in seinem Account gucken, dann wird es halt deutlich billiger. Und
ja,
der Umfang ist halt gigantisch.
Okay, dann würde ich sagen, haben wir es geschafft für heute, oder?
Würde ich auch sagen. Du fährst jetzt zur Superbooth und guckst mal, was es da an wildem Zeug gibt. Hältst uns auf dem Laufenden.
Genau, ihr könnt mir ja folgen. Auf Instagram oder mir auch schreiben, wenn ihr dort seid, an mark.studioszene. Und ja, würde mich freuen, den einen oder anderen auch vor Ort zu treffen, wenn ihr Donnerstag da seid. Ich bin leider nur den Donnerstag da. Genau, deshalb, Klaus, muss die Episode heute schon veröffentlichen.
Ja, Mario, die wird jetzt gleich mal kurz hochgeladen. Ja, und dann würde ich sagen, mach mal an der Stelle den Sack zu, sagen
Deckel drauf,
wir erheben uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert von Music Store in Köln. Dem Paradies für Musiker. Vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und viel Spaß auf der Superbooth. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Jetzt wieder dann am Donnerstag, nicht am Mittwoch. Und wer ist denn dann dabei?
Die Jungs aus dem Schaltgerätestudio.
Sehr fein. Dann schalten wir an den Geräten herum. Und bis dahin bleibt ihr alle gesund, habt Spaß und tschüss.
Ciao, macht's gut.